Die gebrochenen Eide, ein rabbinisches Märchen, deutsch von Oskar Ludwig Bernhard Wolff, 1828. Es war einmal ein sehr reicher Mann, der nur einen Sohn hatte. Er ließ ihn in allem unterrichten, so daß derselbe sehr gelehrt und geschickt wurde. Vor seinem Tode gab der alte Mann ein sehr großes Fest und lud die Vornehmsten aus der Stadt dazu ein. Als das Gastmahl vorbei war, rief er seinen Sohn und ließ ihn schwören, bei dem Namen des großen Gottes der ganzen Welt, daß er nie reisen oder aus dem Lande gehen wolle. Dann überließ er ihm seinen ganzen Reichtum unter dieser Bedingung, ließ ihn zu diesem Zwecke eine Schrift vor Zeugen unterzeichnen, in Gegenwart der ganzen Gesellschaft, und gab dieselbe einem der Vornehmsten in Verwahrung. Einige Jahre nach dem Tode des Vaters kam ein großes Schiff, mit köstlichen Waren beladen, aus Indien. Der Kapitän fragte bei seiner Ankunft nach dem Vater des jungen Mannes. Man antwortete ihm, daß dieser gestorben sei und einen Sohn hinterlassen habe, und führte ihn zu der Wohnung des Letzteren. Zu diesem sprach er:
»Herr, ich habe großes Gut hierher gebracht, das deinem Vater gehört, und es ist noch sehr viel von seinem Eigentum zurückgeblieben. Wenn du mit mir kommen willst, so wirst du imstande sein, große Reichtümer zu erlangen und alles wieder zu bekommen, was deinem Vater gehört.«
Der Sohn antwortete ihm, daß er nicht reisen dürfe, indem er seinem Vater einen Eid geleistet habe, nie aus dem Lande zu gehen. Trotzdem allen hörte der Kapitän aber nicht auf, ihn täglich zu überreden, so daß er ihm zuletzt das Wort gab, mit ihm reisen zu wollen. Darauf ging er zu den gelehrten Rabbinern seiner Zeit, um zu sehen, ob sie ihn seines Eides entbänden. Diese rieten ihm aber, nicht das Land zu verlassen. Seine Gier nach Reichtümern war jedoch so groß, daß er durchaus nicht auf ihre Ratschläge achtete, sich endlich entschloß und mit dem Kapitän abreiste. Als sie nun mitten auf der See waren, ging das Schiff entzwei. Alle Waren fielen ins Wasser und die ganze Mannschaft ertrank, der junge Mann ausgenommen, der sich auf eine Planke rettete. Das Wasser warf ihn von einer Stelle auf die andere, bis ihn endlich an das Ufer schleuderte. Hier war er aber in Gefahr zu verhungern, da er nichts zu essen fand als das Gras auf dem Felde und nichts zu trinken als fließendes Wasser. Eines Tages näherte sich ihm ein außerordentlich großer Adler und setzte sich vor ihm nieder. Der Jüngling, der ganz an seinem Leben verzweifelte und nicht wußte, wo er war, besann sich ein wenig und bestieg den Adler, der mit ihm davonflog und ihn in einem bewohnten Lande niedersetzte, wo er ihn verließ. Da er sah, daß er in einem bewohnten Lande war, so freute er sich sehr und fragte sogleich, wo der Oberrabbiner wohnte. Alle Leute aber, die zugegen waren, verspotteten und verwünschten ihn und sagten, er müsse sterben, weil er den seinem Vater geleisteten Eid gebrochen habe. Als er das hörte, war er sehr verwundert darüber, daß sie es wußten. Er ging aber nach dem Hause ihres Häuptlings, welcher ihm befahl, in seinem Hause zu bleiben, bis ihm sein Recht widerfahre, weil alle Bewohner dieses Landes Mazikin wären und ihn umbringen wollten, da er den Tod des gebrochenen Eides halber verdiene.
»Deshalb«, schloß er, »wenn sie dich verurteilen und dich zur Hinrichtung führen wollen, so schreie laut und sage, ich rufe um Gerechtigkeit zu Gott und dem Könige. Der König wird dann das Äußerste tun, dich aus ihren Händen zu befreien, und du wirst am Leben bleiben.«
Demzufolge nun fanden sie ihn schuldig, als er vor ihrem Senat, ihrem Fürsten und Großen verhört wurde, und verurteilten ihn zum Tode nach dem göttlichen Gesetz. Und als sie ihn hinausführten, hob er seine Finger auf vor Gott und vor des Königs Majestät. Als sie das hörten, brachten sie ihn zum Könige, der ihn verhörte und ihm sagte, dem Rechte nach verdiene er den Tod. Aber dann fragte der König ihn, ob er Moses Gesetz studiert habe oder kenne, oder den Talmud und die verschiedenen großen Schriftsteller, und sah, dass er sehr gelehrt sei und ein großer Rabbi, und es quälte ihn sehr, dass er ihn töten lassen solle. Der König bat daher, sie möchten die Hinrichtung bis auf den folgenden Tag verschieben, weil er die Sache in nähere Betrachtung ziehen wolle. Als sie das hörten, wurden sie alle ruhig und gingen fort. Am folgenden Tage kamen die Senatoren, Statthalter, Häuptlinge und alles Volk in der Stadt zusammen, um des Königs Urteilsspruch zu hören und die Hinrichtung des Mannes zu sehen, was, wie sie meinten, ein sehr merkwürdiger Anblick für sie sein würde. Während sie nun sämtlich versammelt waren, ließ der König, ehe er aus dem Palaste ging, um das Urteil zu sprechen, den Mann rufen und fragte ihn, ob er bei ihm bleiben und seinen Kindern das, was er wisse, lehren wolle. In diesem Falle solle das Äußerste geschehen, um ihn zu retten. Er antwortete, er sei dazu bereit. Der König ging darauf aus dem Palast, setzte sich auf seinen Richterstuhl, berief alle Häuptlinge und alles Volk und sprach Folgendes zu ihnen.
»Es ist wahr, dass ihr diesem Manne den Tod, den er verdient, zugesprochen habt, aber keine Regel ohne Ausnahme. Ich glaube nicht, dass seine Zeit gekommen ist, dann wäre es Gottes Wille, dass er sterben sollte, so wäre er mit der ganzen übrigen Mannschaft an Bord des Schiffes gestorben und nicht wie jetzt davongekommen. War es wiederum Gottes Wille, dass er sterben sollte, so würde er nicht das Land erreicht, und ein Adler würde ihn nicht hierher zu uns getragen haben. Auf gleiche Weise hat ihn Gott von euch befreit, denn ihr hättet ihn auch erschlagen können. So ist er aus mannigfachen und großen Gefahren errettet worden, und deshalb erscheint es mir richtig, dass er am Leben bleibe. Was nun die Sünde des gebrochenen Eids betrifft, so ist das zwischen ihm und Gott, der ihn dereinst dafür bestrafen wird. Er soll deshalb von uns freigesprochen werden, und ich befehle, dass ihn niemand berühre oder ihm Böses tue. Wer ihn beunruhigt, der soll sterben.«
Als sie diese Worte des Königs gehört hatten, erklärten sie sich alle mit der Entscheidung einverstanden, und der Mann blieb im Hause des Königs und unterrichtete dessen Kinder. Er brachte 3 Jahre in dem Palaste zu, hochgeehrt von jedermann und von dem Könige, seiner Talente und seines Wissens wegen sehr geschätzt. Nun trug es sich zu, dass der König genötigt war, an der Spitze eines Heeres auszuziehen, um eine Provinz, die sich empört hatte, zu bekämpfen. Als er im Begriffe stand, abzureisen, rief er den Mann, gab ihm alle Schlüssel zu seinen Palästen und Schatzkammern und sagte zu ihm,
»Du kannst alles beschauen, was in dem Lande und in den Palästen ist. Hier hast du aber den goldenen Schlüssel eines Palastes. Diesen hüte dich zu öffnen, denn ich werde dich an demselben Tage, an welchem du es tust, erschlagen.«
Darauf befahl er dem Volke, ihn zu ehren und ihm zu folgen, nahm Abschied von ihm und reiste ab. Als der König fort war, öffnete und untersuchte er alle Paläste und alle Merkwürdigkeiten, die so beschaffen waren, dass er dergleichen in seinem Leben noch nicht gesehen hatte, und die größten Reichtümer in der Welt betrachtete er. Kurz, er sah Berge auf Berge von den größten Diamanten und viele andere höchst wunderbare Sachen. Als er aber alles gesehen hatte, war er noch nicht zufrieden und wollte mehr sehen. Da seine Begierde sehr groß war, so wollte er den andern Palast öffnen, und denkend, dass es ihm keinen Schaden bringen könne, beschloss er, es zu tun. 5 oder 6 Mal näherte er sich demselben und zog sich immer wieder furchtsam zurück. Endlich fasste er den Mut und öffnete ihn. Da waren 7 Gemächer, eins bei dem andern, und jedes voll von merkwürdigen Sachen. Im 7. Gemach war die Prinzessin mit anderen Frauen reich gekleidet und sehr schön. Als sie ihn erblickte, seufzte sie und sagte, »Mann, du dauerst mich! Wie bist du hierher gekommen? Wo ist die Achtung vor dem Rate meines Vaters, der dich beschwor, diesen Palast nicht zu öffnen?« Als er dir den Schlüssel zu seinen Palästen und Schätzen gab und dir streng verbot, nicht hierher zu kommen, wisse, dass mein Vater kommt und dich sicherlich erschlägt. Willst du aber meinem Rate folgen und mich ehelichen, so will ich dich retten. Du mußt mir jedoch einen Eid leisten, dass du's tun willst. Er erwiderte, er wolle es tun, schwor es ihr und gab es ihr handschriftlich. Darauf sagte sie zu ihm, »Wenn dich mein Vater fragt, warum du den Palast geöffnet hast, so antworte ihm und sage, du wolltest mich heiraten, und er wird dich entkommen lassen und dich nicht erschlagen.« Kaum hatte sie zu reden aufgehört, als der König in den Palast trat, mit gezogenem Schwerte, um ihn zu töten. Der Mann warf sich auf die Erde und begann, ihn zu bitten, und sagte, er wünsche die Prinzessin zu heiraten. Als der König das hörte, freute er sich, daß er dableiben wolle, denn er war sehr geschickt. Er antwortete ihm deshalb, er wolle es seiner Tochter überlassen, ob sie ihn nehmen wolle oder nicht. Der König befragte diese nun, und sie antwortete, »Was mein König für mich tut, ist wohl getan.« Da gab der König seine Einwilligung, der Kontrakt wurde gemacht, alle Oberhäupter der Stadt Nachricht gegeben und die Hochzeit 2 Monate später festgesetzt. Als die bestimmte Zeit gekommen war, wurden alle Oberhäupter der Provinz des Königreichs eingeladen und ein großes Fest zur Feier der Hochzeit gegeben. So sahen sich die Liebenden zu ihrer großen Freude und Glückseligkeit miteinander vermählt. Als sie nach dem Feste beide sich allein befanden, sagte sie zu ihm, »Siehe, ich bin nicht deinesgleichen, und du siehst Gott sei Dank, dass mein Leib doch ein Fehl ist. Bist du jedoch, wiewohl wir öffentlich mit meines Vaters Einwilligung miteinander vermählt worden sind, nicht geneigt, mit mir zu leben, so habe deine Freiheit. Niemand soll es wissen, willst du aber mit mir leben, so schwöre, mich nie zu verlassen.« Er erwiderte, dass er wohl zufrieden mit allem sei, schwur es ihr, schrieb es auf Papier, unterzeichnete es und gab es ihr. Und sie lebten manches Jahr glücklich wie Mann und Weib und bekamen Kinder. Ihr Erstgeborener wurde Salomon, nach dem König Salomon genannt. Gleich nach der Hochzeit ließ der König ausrufen, dass sein Schwiegersohn der Zweite im Königreich sein, Urteile sprechen und diejenigen, die Strafe verdienten, bestrafen solle. Dies geschah mit allgemeiner Einwilligung der Großen des Landes. Nach einigen Jahren aber wurde der Mann sehr ängstlich und tiefsinnig. Seine Frau fragte ihn mehrere Male, was ihn quälte, aber er wollte es ihr nie sagen. Sie redete ihm so lange zu, bis er es tat und ihr gestand, dass er, wenn er seine Kinder anblicke, sich seiner andern Kinder und seiner anderen Frau erinnere und sich sehne, diese noch mal wiederzusehen. Sie erwiderte, »Mein treuer Gatte, lass dich das nicht betrüben, denn wenn du sie wiedersehen willst, so kannst du sie sehen.« Er entgegnete,
»Wenn du mir diese Gunst und Gnade erzeigen willst, so werde ich sehr dankbar sein.«
Sie fragte ihn, wie lange er bei seiner Frau und seinen Kindern zu bleiben wünsche, und er antwortete,
3 Monate.
Aber sie sagte, »Nein, ich gebe dir ein Jahr, unter der Bedingung, dass du sogleich nach Ablauf dieser Zeit zu mir zurückkehrst.« Er entgegnete,
»Wenn du mir diese Gunst erzeigst, so will ich alles tun, was du befiehlst.«
Sie sagte, »Schwöre einen Eid, dass du Wort hältst.« Da schwur er, schrieb er auf Papier und gab es ihr. Nun rief sie einen ihrer Diener und befahl diesem, ihn so schnell als möglich nach seinem Hause zu bringen. Nach Verlauf weniger Minuten war er dort bei seiner Frau und seinen Kindern. Der Diener fragte ihn darauf, ob er etwas an seine Herrin zu befehlen habe. Er erwiderte,
»Ich habe nichts zu tun mit dir und deiner Herrin. Ich bin nun bei meiner Frau und meinen Kindern. Ich kenne keine andere und habe keine Botschaft für dich.«
Der Diener kehrte zu seiner Gebieterin zurück und dieser fragte ihn, was sein Herr gesagt habe und ob er ihm irgendeinen Auftrag gegeben. Er antwortete,
»Herrin, wenn ich dir sage, was er gesagt hat, so glaubst du mir nicht.«
Sie drang nun in ihn, und er sagte ihr alles. Sie erwiderte, »Das hat nichts zu bedeuten.« Er blieb nun höchst fröhlich bei den Seinen. Nach Ablauf des Jahres aber sandte seine Gattin einen Boten zu ihm, um ihn zurückzurufen, weil das Jahr verflossen war. Er antwortete aber, er käme nicht und habe nichts zu tun mit ihnen, da er ein Mensch sei und habe auch weiter nichts zu sagen. Der Bote kehrte zurück und meldete es seiner Herrin. Diese sandte neue Boten von höherem Stande, indem sie sagte, dieser eine sei nicht hinreichend gewesen. Er gab aber wieder dieselbe Antwort. Sie sandte noch vornehmere, 3 oder 4 Mal, und war zuletzt genötigt, ihren Sohn Salomon zu schicken. Als er seinen Sohn sah, umarmte er ihn und fragte ihn, was er wolle. Dieser erzählte ihm, seine Mutter habe ihn gesendet, damit er mit ihm zurückkehre, und wolle er nicht, so würde sie selbst kommen und sich an ihm rächen. Der Vater erwiderte, dass er nicht gesonnen sei, sein Haus zu verlassen und bei Weib und Kindern bleiben wolle, die menschliche Wesen wären gleich ihm. Als nun der Sohn sah, dass es kein Mittel gebe, ihn zu bewegen, kehrte er zu seiner Mutter zurück und erzählte ihr alles. Die Mutter war nun genötigt, selbst mit einem großen Heere hinzukommen. Als sie vor der Stadt anlangten, wo der Mann wohnte, sagte sie zu der Prinzessin, sie wollten hineingehen und den Mann, der ihr Gatte sei und alles Volk in der Stadt erschlagen, aber sie antwortete, »Nein, es hat keiner die Erlaubnis, einen Hebräer zu töten, da diese, wenn sie sich schlafen legen, zu Gott beten, er möge sie beschützen und behüten vor allen Mazikin. Deshalb haben wir weder das Recht noch die Erlaubnis, sie anzurühren, und wenn wir ihnen ein Leid zufügen, so werden wir von dem Gotte Israels, der die ganze Welt regiert, bestraft. Deshalb bleibt ihr hier vor der Stadt, und morgen früh will ich mit meinem Sohne Salomon aufstehen und nach der Schule der Rabbinern gehen und mit dem Sanhedrin, ob sie mir Recht verschaffen wollen. Wollen sie es nicht, so will ich mich selbst an ihm und an ihnen rächen.« Alle antworteten und sagten,
»Das ist wohl gesprochen.«
Am Morgen erhob sie sich mit ihrem Sohne Salomon und ging in die große Schule, wo das göttliche Gesetz gelehrt wurde. Die Männer ratschlagten dort, als sie eine Stimme laut schreien und sagen hörten, »Gerechtigkeit vor Gott und vor euch, an solchem, meinem Gatten!« Und alle Leute erschraken und waren erstaunt, als sie 3-mal diese Stimme hörten und niemand sahen. Sie schickten zu dem Manne, welcher kam und ihnen alles erzählte und sagte, er sei nicht gewillt, mit ihr zu gehen. Sie hörten wieder die Stimme, welche rief, »Hier sind seine Eide von ihm unterschrieben, welche er schwur und jedes Mal unterschrieb.« Darauf fielen 3 beschriebene Papiere vor ihnen nieder. Sie lasen sie und fragten ihn, ob das seine Unterschrift sei. Er bejahte es. Darauf sagten sie zu ihm, »Es wäre schlecht, so viele Eide zu brechen, und es sei kein Ausweg. Er müsse mit ihr gehen, dahin, wo er so manches Jahr gelebt habe mit ihr, wo sie ihn vom Tode gerettet und ihm Kinder geboren habe.«
»Was uns betrifft, so raten wir dir, mit ihr zu gehen, denn wenn du es nicht tust, so wird es böse werden. Sie ist kein gewöhnliches Weib, sondern eine Prinzessin und verdient Beachtung, besonders da sie das Recht auf ihrer Seite hat.«
Er antwortete, er wolle ihr ihren Scheidebrief geben, aber sie erwiderte, das gezieme ihre Ehre nicht. Kurz, er weigerte sich durchaus, mit ihr zu gehen. Nach vielem Hin- und Herstreiten, und als sie sah, dass er sich nicht überreden lasse, sagte sie, »Herren, ich bin euch sehr verpflichtet und dankbar, denn ich sehe, dass ihr mir die Gerechtigkeit Gottes erzeiget, aber er will sie nicht annehmen. Ihr seid frei, und die Sünde wird auf seine Seele sein. Deshalb Da nichts bei ihm hilft, bitte ich euch, daß er sich von mir umarmen und mich Abschied von ihm nehmen lasse.« Er erwiderte, das könne sie tun, aber sie zog ihm die Seele aus dem Körper, als er sie umarmte, und er fiel tot nieder. Darauf sagte sie, »Hier ist sein Sohn Salomon, der einer der Eurigen ist. Ich will ihm hinlängliche Reichtümer geben, und er soll erben mit den Kindern des anderen Weibes, und ihr werdet ihn unter euch zu einem großen Rabbi machen, denn er ist sehr geschickt, wie ihr das sehen könnt, wenn ihr ihn befragt. Lebt wohl!« So redend schied sie mit ihrem Heere.